Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Der Himmel auf Erden. An der Pazifikküste im Westen der Vereinigten Staaten spiegelt sich der Abendhimmel im ablaufenden Wasser. Die Wellen laufen auf den Strand und bevor das Wasser wieder zurückgeflossen oder im Sand versickert ist, ist es für einen Moment ruhig und glatt und spiegelt den Himmel. Der gewaltige Ozean wird in seinen Ausläufern ruhig und damit Reflexionsfläche für den Himmel. Das Licht des Himmels auf einmal unten. Der Boden nicht nur schwarz und bedrohlich, sondern für einen Augenblick Verbindung von Himmel und Erde. Ewigkeit, Reich Gottes, unendliche Liebe, unglaubliche Kraft. Für einen Moment erkennbar, erlebbar, leibhaftig, handgreiflich, in einer Berührung, in einem Blick, in einem Gruß, in einem Wort, in einer Tat.
Himmelwärts. Wir haben beim letzten Mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn du gestorben bist. Und ich habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, uns mit unserem eigenen Tod auseinanderzusetzen, vor allem wenn man denkt, man ist noch ganz weit davon entfernt. Keiner von uns weiß, wie weit wir letztlich davon entfernt sind. Ich weiß es auch nicht. Aber die Leute, die schon älter unter uns sind, die können davon ausgehen, dass sie selber nicht mehr so weit davon entfernt sind, wie statistisch gesehen die Jüngeren. Und doch gibt es immer mehr, habe ich den Eindruck, jüngere Leute, die frühzeitiger sterben. Von daher ist es ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen wollten, aber es sträubt sich etwas in uns. Ich habe gesagt, ich habe ganz lange gebraucht, bevor ich die Vorsorgevollmacht zum Beispiel angegangen bin, weil das so ein Thema ist, wo man denkt, okay, jetzt bereite ich mich schon indirekt auf den Tod vor. Das ist kein schöner Gedanke. Und doch ist es gut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In Psalm 90 steht, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Es ist eine kluge Perspektive, den Tod zu betrachten und vom Tod her das Leben zu betrachten, zumal wir als Christen wissen dürfen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist ein Übergang. Beim letzten Mal habe ich versucht, deutlich zu machen, dass Nachfolger von Jesus ihm auch nach ihrem Tod noch nachfolgen. Wenn du bestattet wirst, dann kommst du sofort in den Himmel, da wo Jesus Christus jetzt schon ist, mit der Himmelfahrt ist Jesus in den Himmel aufgefahren und wir folgen ihm, wir sind direkt beim Herrn, so wie es der Apostel Paulus im Philipperbrief schreibt. Wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden wir auferstehen und du bekommst einen neuen Körper. Wir werden auferstehen, so wie Jesus Christus schon an Ostermorgen auferstanden ist. Wir werden auch ihm in dieser Weise folgen. Und wenn die neue Erde geschaffen wird, ganz am Ende der Bibel ist davon die Rede, dann leben wir mit ihm auf dieser neuen Erde, mit Jesus Christus, der auch dort sein wird. Und wenn wir uns ein Bild davon machen, wie es denn wohl im Himmel sein wird, glaube ich, dass die meisten von uns ein relativ langweiliges Bild im Kopf haben. John Eldridge schreibt in seinem Buch »Finde das Leben, von dem du träumst«: Fast alle Christen, mit denen ich über die Ewigkeit gesprochen habe, stellen sich darunter eine Art endlose himmlische Chorprobe vor. Tatsächlich heißt es ja in der Bibel, dass die Heiligen im Himmel Gott anbeten werden. Das hat uns bereits genügt, um uns eine Vorstellung zu machen von einer Art endlosen Medley im Himmel, ein gewaltiges Loblied nach dem anderen für immer und ewig. Amen. Und das Herz wird uns schwer. Für immer und ewig. Das soll es gewesen sein. Das ist die gute Nachricht. Und wir seufzen und fühlen uns schuldig, dass wir so ungeistliche Gedanken haben. Wer findet sich hier wieder? Ihr müsst jetzt nicht euch melden. Ich finde mich tatsächlich wieder. Ich habe oft so über den Himmel gedacht und ertappe mich auch jetzt noch ab und zu dabei. In der Tat ist es so, dass wir nur andeutungsweise gesagt bekommen, wie es im Himmel sein wird. Und ich werde mich heute versuchen zu hüten, zu spekulieren und die Lücken, die Gott offen gelassen hat, zu füllen mit meinen Gedanken. Aber gerade die Tatsache, dass uns das, was vom Himmel gesagt wird, oft unverständlich ist, dass es oft in poetischer, in symbolischer Sprache geschildert wird, in Bildern, die vielleicht gar nicht mehr aus unserem heutigen Verstehenshorizont so zu verstehen sind, dass vieles offen bleibt, dürfen uns nicht dazu führen, dass wir uns gar nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn es wird uns ja etwas gesagt. Und von daher soll es heute darum gehen, was wird uns denn über den Himmel gesagt? Wie wird es dort sein? Das, was gesagt wird, ist, dass es nicht alles langweilig wird, sondern Jesus, Gott sagt am Ende der Bibel, der Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Und da haben wir beim letzten Mal schon einiges gesehen, was neu gemacht wird. Das möchte ich heute etwas vertiefen und ein bisschen mehr darauf eingehen. Wir bekommen einen neuen Körper. Es gibt eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Und damit möchte ich auch dahin kommen, was hat denn das Ganze mit uns heute hier und jetzt zu tun? Es gibt eine neue Hoffnung für dieses Leben hier und jetzt. Ein neuer Körper, eine neue Erde, eine neue Hoffnung. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer etwas gealterten Dame. Unser Körper, der altert ja im Laufe der Zeit. Und das macht uns oft zu schaffen, wenn wir so in den Spiegel gucken. Manche mögen schon gar nicht mehr reingucken, sind froh, wenn sie den Spiegel ein paar Wochen mal nicht geputzt haben, dass das Bild undeutlicher wird. Es gibt ja die eine oder andere Stelle an unserem Körper, die uns nicht mehr so gefällt. Es gibt die eine oder andere Stelle an unserem Körper, die uns zwickt und zwackt. Unser Körper verfällt im Laufe des Lebens. Das heißt in Philipper 3, Vers 21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. So schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 21. Das heißt, wenn wir eine Vorstellung davon bekommen möchten, wie dieser Körper sein wird, den wir bekommen, dann dürfen wir Jesus angucken. Er ist auferstanden. Es wird beschrieben in der Bibel, was er getan hat, wie er gelebt hat, diese 40 Tage zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Und das ist ein Modell, was deutlich machen soll, wie dieser Körper, den wir eines Tages bekommen, sein wird. Es war ein relativ natürlicher Körper. Es war der Körper, mit dem Jesus ins Grab gelegt wurde, denn das Grab war leer, als Jesus auferstanden war. Es war derselbe Körper. Die Wunden der Kreuzigung waren noch sichtbar. Er hat zu Thomas gesagt, lege deine Hände in meine Seite und spüre die Wunden auch an meinen Händen. Es ist derselbe Körper gewesen. Man konnte ihn berühren und anfassen. Mehrere Jünger sind mit ihm zusammen gewandert. Finde ich besonders stark, dass dieser Körper noch wandern kann. Das tue ich nämlich gerne. Sie sind mit ihm nach Emmaus gewandert. Sie haben mit ihm gegessen. Jesus hat das Brot gebrochen, so wie es damals üblich war, und ihnen ausgeteilt. Für alle Männer unter uns, mit diesem Körper hat Jesus sogar gegrillt. Super, ne? Mit diesem Körper kann man noch grillen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es noch tote Tiere im Himmel gibt, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die man dann auf den Grill legen kann. Genau, dieser Körper hat relativ natürliche Eigenschaften gehabt. Jesus hat geredet, Jesus ist wiedererkannt worden, Jesus hat mit den Jüngern Gemeinschaft gehabt, aber dieser Körper hatte auch übernatürliche Eigenschaften. Befremdliche Eigenschaften für uns, weil wir uns das so nicht erklären können. Jesus konnte durch verschlossene Wände gehen, Johannes 20, nach seiner Auferstehung. Er konnte aus dem Nichts erscheinen, Lukas 24. Er ist in den Himmel aufgefahren, durch die Atmosphäre, ohne Schaden zu nehmen. Stephanus sieht ihn später zur Rechten Gottes im Himmel. Lukas 24 und Apostelgeschichte 1 wird von der Himmelfahrt geredet. In 1. Thessalonicher 4 wird gesagt durch Paulus, dass auch wir eines Tages in den Himmel auffahren werden, Jesus entgegen. Das heißt, dieser Körper, der uns verheißen ist, hat Ähnlichkeit mit dem Auferstehungskörper, den Jesus hatte. In 1. Korinther 15 geht Paulus etwas näher auf diesen Körper ein. Es tut so, als würde ihn jemand fragen. Vielleicht hat ihn auch tatsächlich jemand gefragt, mit was für einem Körper werden denn die Toten auferstehen? Wie stellst du dir das vor? Und mal ganz ehrlich, das ist doch die gleiche Frage, die wir uns bei jeder Bestattung stellen können. Nach der Nutzungszeit eines Grabes ist doch nichts mehr übrig von diesem Körper. Wie soll das zugehen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und Paulus in 1. Korinther 15, Vers 42 bis 44 benutzt ein Bild, um etwas deutlich zu machen von diesem Auferstehungskörper. Er benutzt das Bild vom Säen. Er sagt, ein Samenkorn wird in die Erde gelegt, so wie der Körper in die Erde gelegt wird bei der Bestattung. Und nachher wird eine Pflanze daraus wachsen, wo die gleichen Früchte dran wachsen. Das heißt, du kannst Weizen von Roggen und anderen Getreidekörnern unterscheiden, wenn die Pflanze nachher gewachsen ist. Und wenn du ein Weizenkorn in die Erde legst, dann wird da kein Roggen draus werden, sondern es wird Weizen draus werden. Und genauso hat der Körper, den wir bekommen werden, Ähnlichkeit mit dem Körper, den wir jetzt haben, aber er wird perfekt sein. Er wird sehr gut sein, so wie Gott sich die Schöpfung ganz am Anfang vorgestellt hat. Paulus stellt mehrere Begriffspaare gegeneinander. Er sagt, dieser Körper wird gesät vergänglich, aber er wird auferstehen unvergänglich. Dieser Körper wird nicht mehr altern, er wird nicht mehr runzlig, er wird keine Krankheiten mehr haben, er wird keine Schmerzen mehr verursachen, sondern er wird ein unvergänglicher Körper sein. Dieser Körper wird in die Erde gelegt, unansehnlich. Der Uwe bemüht sich ja immer, das noch so schön wie möglich hinzubekommen. Und trotzdem, dieser Körper im Vergleich zu einem kleinen Säugling, den man so ganz frisch auf den Händen hält, wird unansehnlich und wird dann nach dem Tod, nach der Bestattung immer unansehnlicher. Aber das, was auferstehen wird, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Ein neuer Körper, der erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Dieser Körper wird gesät in Schwachheit. Er ist schwach, er ist schlaff, es sind keine Muskeln mehr, die den Körper zusammenhalten oder Sehnen, die irgendwelche Kräfte in sich haben. Und er wird auferstehen voller Kraft. In das Grab wird ein irdischer Körper gelegt und auferstehen wird ein durch Gottes Geist erneuerter Körper. Wörtlich heißt es hier, es wird ein natürlicher Leib gesät und es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Manche denken, ein geistlicher Leib, da müssen wir uns wieder so ein Gespenst drunter vorstellen, was da irgendwo herflattert. Aber ein Leib ist ein Leib, ist etwas Materielles, ist etwas, was man anfassen kann, so wie den Leib von Jesus. Und geistlich bedeutet hier ein mit Gottes Geist übereinstimmender oder von Gottes Geist erneuerter Leib. Der wird auferstehen. Das ist die Perspektive, die wir haben. Wir werden einen neuen Körper bekommen, der diese Eigenschaften hat. Er wird unvergänglich sein statt vergänglich. Er wird erfüllt sein von Gottes Herrlichkeit. Er wird Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, statt immer unansehnlicher zu werden. Er wird voller Kraft sein statt schwach. Er wird durch Gottes Geist erneuert sein und nicht ein irdischer Körper, der Hinfälligkeit preisgegeben ist. Die große Frage, die sich jetzt stellt, wozu bekommen wir einen neuen Körper, wenn wir auch so schon direkt nach der Bestattung oder bei der Bestattung, vor der Bestattung eigentlich im Zeitpunkt unseres Todes, bei Jesus sein werden, wozu dieser Körper? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die neue Erde. In der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 3, schreibt Johannes, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das wird schon in Jesaja 65 vorausgesagt, also im Alten Testament darf Jesaja am Ende seines Buches schon einen Blick vorauswerfen. Das wird im zweiten Petrusbrief beschrieben. Petrus schreibt dort, dass alles im Feuer vergehen wird und dass eine neue Schöpfung entstehen wird. Und hier in Offenbarung 21, 1 und 3 und dann die folgenden, wird etwas von dieser neuen Schöpfung von Himmel und Erde beschrieben. Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Erstaunlich, dass Johannes hier eine Erde erkennt. Das heißt, die neue Erde, die muss ja irgendwie mit unserer alten Erde auch in Kontinuität stehen oder wiedererkennbar sein. Und da sträubt sich in vielen etwas, weil sie denken, nee, das kann nicht sein, das ist mir jetzt zu wenig geistlich, dass da so eine richtig vorstellbare Erde wieder entsteht, auf der wir leben werden. Wenn dir das zu wenig geistlich ist, dann liegt das nicht daran, dass das nicht biblisch wäre, sondern dass das nicht dem griechischen Denken widerspricht. Im griechischen Denken gab es die Tendenz, dass alles, was irgendwie materiell zu tun hatte, als ungeistlich abgelehnt wurde und alles, was seelisch, psychisch, geistig war, dass das auch ins Geistliche, dass das etwa als etwas Gutes galt. In der Bibel gibt es kaum ein Problem damit oder gibt es kein Problem damit, wenn Dinge materiell sind. Und so dürfen wir uns hier vorstellen, dass Johannes tatsächlich eine Erde sieht, die der alten Erde, auf der wir jetzt leben, in irgendeiner Weise ähnelt, sodass er sie als Erde wiedererkennt. Aber steht hier auch, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Schlechte Nachricht für alle Surfer und alle Strandurlauber. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott eine adäquate Alternative schafft, die viel, 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 viel besser ist. Es ist dann in den späteren Versen die Rede von einem Strom von lebendigem Wasser, der durch diese Stadt Jerusalem fließen wird. Also Gott wird sich da etwas einfallen lassen, das noch viel besser ist als das, was wir kennen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Dieses neue Jerusalem, da wird öfters in der Bibel schon vorher Bezug drauf genommen, dass diese Hauptstadt von Israel, die Hauptstadt, wo damals der Tempel stand, wieder auferbaut wird, dass dort die Völker sich treffen, um Gott anzubeten, um Gott zu begegnen. Erstaunlicherweise wird es dort keinen Tempel geben. Das wird später deutlich in den späteren Versen. Es wird keinen Tempel geben und es wird auch keine Sonne und keinen Mond mehr geben. Die werden nicht nötig sein, weil Gottes Herrlichkeit diese Stadt so erfüllt, dass alles erleuchtet sein wird und weil Gott selber direkt unmittelbar erfahrbar ist. Wir müssen nicht in irgendeinen Tempel, in irgendeine Kirche, in irgendein Gottesdiensthaus gehen, um Gott besser begegnen zu können, sondern Gott selbst wird bei den Menschen wohnen. Ich stelle mir das so vor wie am Anfang der Bibel, wo beschrieben wird, dass Gott in diesen Garten Eden kam, mit den Menschen Gemeinschaft hatte, direkt mit ihnen geredet hat. Und ähnlich werden wir uns darauf freuen können, Gott direkt zu begegnen. Wir werden ihn sehen dürfen, so wie er ist, ohne dem Tod geweiht zu sein, so wie es in der Bibel oft beschrieben wird. Als sündige Menschen können wir Gott nicht begegnen, ohne bedroht zu werden. Gott ist ein heiliger Gott und wir können nicht in die Gegenwart Gottes treten. Jesus Christus ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben werden. Und diese Gemeinschaft wird perfekt sein am Ende der Zeiten. Die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, so sagt Johannes, wird es in der Zukunft sein. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Es wird aller Voraussicht nach eine Erde und ein Himmel sein, die perfekt sind. Am Ende der ersten Schöpfung hat Gott gesagt, es war alles sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach dieser Schaffung der neuen Himmel, des neuen Himmels und der neuen Erde sehr gut plus heißt. Noch viel besser als das, was schon sehr gut war. Wenn wir in Offenbarung 21 weiterlesen, und auch in anderen Beschreibungen des Himmels, zum Beispiel in Jesaja 65, dann merken wir, dass die Schreiber der Bibel damit ringen, Bilder zu finden, um das zu beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Diese Erde, das neue Jerusalem, es wird beschrieben als ein Würfel von 2200 mal 2200 mal 2200 Kilometern, unbeschreiblich groß. Es wird beschrieben als eine Stadt, wo ganz viel aus Gold und aus Kristall und aus Edelsteinen ist, für manche eher abstoßend, dieser Prunk. Aber es wird etwas beschrieben, was damals, nach damaliger Vorstellung, das Schönste beschrieb, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Und das reicht nicht einmal heran, zu beschreiben, wie schön es sein wird in dieser Stadt, in dieser neuen, auf dieser neuen Erde. Gott selbst wird dort sein, er wird alles erfüllen und alle Bilder, die wir uns als Menschen machen können, werden nicht ausreichen, um das beschreiben zu können, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott ist unmittelbar bei den Menschen. Die Frage, die sich dann viele stellen, was werden wir tun, wenn es keine endlose himmlische Chorprobe ist? Manche singen ja auch gerne, die würden sich freuen, wenn es so wäre. Aber viele von uns würden sich eher nicht freuen, wenn es eine endlose himmlische Chorprobe gäbe. Zumindest wenn man dabei stehen muss. Und das reicht ja schon, 4 Lieder lang zu stehen. Naja, wie wird es sein? Was werden wir tun? Dazu gibt es sehr wenige Angaben. Es wird unter anderem davon geredet, Paulus schreibt das einmal zu den Korinthern, Jesus sagt das zu seinen Jüngern, dass sie herrschen werden. Es gibt das tausendjährige Reich, das sogenannte tausendjährige Friedensreich, das wird in Offenbarung 20 beschrieben, wo das schon der Fall ist, dass die Gläubigen mit Christus herrschen werden. Wir wissen nicht, ob das auch für danach gilt. Aber ich könnte mir vorstellen, und an dieser Stelle müssen wir spekulieren oder wir dürfen spekulieren, wir können spekulieren, wenn es eine Erde gibt, die ähnlich der heutigen Erde ist, dann ist es nicht auszuschließen, dass die Dinge, die für die ersten Menschen auf dieser Erde oder überhaupt für uns vorgesehen waren, auf der neuen Erde unser Leben bestimmen werden. Die Beziehung zu Gott auf jeden Fall, in die Adam und Eva gestellt werden. Die unmittelbare Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, so wie Gott ein Beziehungswesen ist. Und ich bin überzeugt, dass Beziehungen zueinander unsere Ewigkeit bestimmen werden. Beziehungen, die nicht mehr beschwert sind durch Sünde, die nicht mehr beschwert sind durch Verletzungen, die nicht mehr beschwert sind durch Missverständnisse, Beziehungen, die einfach nur gut, wohltuend sein werden, von Gottes Geist gewirkt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und deswegen glaube ich, dass wir auch auf der neuen Erde in Beziehungen leben werden und dass das einen Großteil unserer Zeit ausmachen wird. Warum schließen wir von vornherein aus, dass wir auf dieser neuen Erde einer Beschäftigung nachgehen? Arbeit war keine Folge des Sündenfalls, sondern Arbeit ist vor dem Sündenfall von Gott den Menschen aufgetragen worden. Gott hat uns Menschen Begabungen geschenkt, Gott hat uns Menschen Gaben geschenkt. Paulus schreibt in einem der Briefe, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Warum sollten wir das nicht in der Ewigkeit auch tun? Dinge, die Gott dir anvertraut hat, Gaben, die Gott dir anvertraut hat, zu seiner Ehre einsetzen. Es wird sicherlich keine Ärzte mehr geben in der Ewigkeit, denn es wird keinen Tod mehr geben. Es wird auch keine Bestatter mehr geben. Es wird keine Krankenschwestern geben, keine Sanitäter. Aber diese Gaben, die Menschen mit diesen Berufen haben, die lassen sich sicherlich auch in anderen Bereichen perfekt einsetzen. Und Gott hat uns so viel in unser Leben hineingelegt zu seiner Ehre. Warum sollten wir diese Dinge nicht auch in der Ewigkeit ausführen sollen zu seiner Ehre? Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Wir ehren Gott schon in diesem Leben, wenn wir die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, zu seiner Ehre einsetzen. Warum nicht auch in der Ewigkeit? Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen Spekulation. Kommen wir zurück zum Bibeltext. Offenbarung 21 geht es weiter. Ein zweiter Abschnitt, den ich noch kurz mit euch betrachten möchte. Es heißt dort in Offenbarung 21, Vers 4 bis 5, er, Gott, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Was für eine zärtliche und tröstliche Geste. Gott selbst wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Viele Männer trauen sich gar nicht, so weit zu denken. Es kommt einem zu zärtlich vor, das ist so wenig männlich. Aber ich habe vor einigen Wochen selbst darüber nachgedacht. Und ich glaube auch für uns Männer, oder ich bin überzeugt davon, auch für uns Männer ist es doch tröstlich, wenn unser irdischer Vater an der Stelle stark war, uns zu trösten und zu ermutigen. Verständnis für uns aufzubringen. Wie gut, wenn wir solch einen Vater erlebt haben. Und wenn unser Vater an der Stelle versagt hat, dann ist doch eine Sehnsucht in uns drin, dass er es getan hätte. Die gute Nachricht ist, unser Vater im Himmel wird eines Tages genau das tun. Und ich stelle mir jetzt so einen kleinen Manuel vor, so ein kleines Kind, das auf dem Schoß seines Vaters sitzt und der Vater wischt jede Träne ab. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird auch keine neuen Tränen geben, die dazukommen, außer Freudentränen. Alles Leid hat ein Ende. Der Tod hat ein Ende. Die Verfolgung von Christen hat ein Ende. Verleumdung hat ein Ende. Mobbing hat ein Ende. Enttäuschung hat ein Ende. Versagen hat ein Ende. Vergewaltigung hat ein Ende. Prostitution hat ein Ende. Respektlosigkeit hat ein Ende. Lügen haben ein Ende. Erziehungsprobleme haben ein Ende. Demenz hat ein Ende. Krebs hat ein Ende. Liebeskummer hat ein Ende. Depressionen haben ein Ende. Fehlgeburten haben ein Ende. Scheidungen haben ein Ende. Einsamkeit hat ein Ende. Das, was früher war, ist vergangen. Gott wischt jede Träne ab und es gibt keinen Grund mehr zum Weinen. Ist das nicht eine hoffnungsvolle Perspektive, die Gott uns hier gibt in Offenbarung 21? Ich finde ja. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Eine Hoffnung hier und jetzt. Was hat das Ganze mit dem Hier und Jetzt zu tun? Viele denken, wenn Christen sich auf die Ewigkeit freuen, dann haben sie gar keine Motivation mehr für das Leben hier und jetzt. Aber die Kirchengeschichte hat gezeigt, dass es immer wieder Christen gab, die genau durch diese Perspektive auf die Ewigkeit motiviert wurden für ein Leben hier und jetzt in voller Kraft, mit vollem Einsatz. Und da möchte ich gerne zum Ende dieser Predigt drauf eingehen. Eine neue Hoffnung hier und jetzt. Und ich möchte gerne drei Aspekte nennen. Hoffnung im Leiden, Hoffnung beim Leiden. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 18, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Wir haben eine Ewigkeit ohne Leiden vor sich. Und das, was Paulus hier sagt, wenn du Leid durchmachst, und Paulus sagt das nicht vom grünen Tisch, er hat selbst gelitten. Es gibt ganze Absätze im Neuen Testament, wo Paulus beschreibt, was er alles durchleiden musste, weil er für Jesus gewirkt hat. Einmal ist er sogar gesteinigt worden, hat das mit knapper Not überlebt. Er musste fliehen, er hat viele Anfeindungen erlebt. Die Gemeinden, die er gegründet hatte, wurden heimgesucht von Leuten, die plötzlich ganz andere Lehren verbreitet haben, Irrlehren. Paulus war immer in Aktion für Jesus und er hat viel leiden müssen. Und er schreibt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das Leiden wird ein Ende haben. Und wenn wir wissen, dass die Zeit, in der wir hier leben, relativ begrenzt ist, dass es eine verschwindend kurze Zeit ist im Vergleich zu der Ewigkeit, die vor uns liegt, dann möchte Gott uns ermutigen. Am Anfang der Offenbarung heißt es, glücklich ist, wer die Worte dieses Buches liest. Glücklich ist, wer die Worte dieses Buches liest. Offenbarung 1, Vers 3. Ich merke, dass auf uns die Offenbarung oft bedrohlich wirkt, weil wir den Eindruck haben, Gott nimmt uns das Schöne, was wir hier auf dieser Erde haben und ist jetzt so ein richtiger Miesepeter, der uns eine grausame Zukunft voranstellt. Nein. Am Ende der Offenbarung ist eine hoffnungsvolle Perspektive. Und im ganzen Verlauf der Offenbarung wird deutlich, dass Gott das Böse richtet, dass ihm das Böse nicht egal ist. Und auch das ist eine hoffnungsvolle Perspektive. Gott, er schafft Gerechtigkeit. Das Leiden, das wir jetzt erleben, das du jetzt erlebst, durch Krankheit, oder gerade in Bezug auf Menschen, die dich wegen deines Glaubens anfeinden. Das Leiden ist verschwindend gering, so sagt Paulus, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat. Hoffnung, eine neue Hoffnung hier und jetzt bei Ungerechtigkeit. In den Seligpreisungen heißt es, Matthäus 5, Vers 6, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Es wird eine Gerechtigkeit geben. Ich habe letzte Mal schon erwähnt, es wird ein Gericht geben. Es wird ein Gericht geben und jeder, der das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht für sich selber in Anspruch genommen hat, wird sich selber verantworten müssen. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass keiner von uns sich selber verantworten kann vor Gott. Die einzige Strafe, der einzige Preis, der ausreichen würde, um das auszugleichen, was uns von Gott trennt, ist der Tod von Jesus Christus, Gottes Sohn. Keiner von uns kann einen vergleichbar hohen Preis bezahlen. Wir sind, so schreibt es Petrus, durch das kostbare Blut von Jesus Christus freigemacht worden. Es wird ein Gericht geben. Das Böse wird bestraft. Menschen, die Gott abgelehnt haben oder die Gottes Angebot nicht angenommen haben, werden die Konsequenzen tragen müssen. Menschen, die uns heute das Leben schwer machen, weil wir Jesus Christus nachfolgen, sie werden sich eines Tages dafür verantworten müssen. Aber es gibt auch die andere Seite der Gerechtigkeit. Vielleicht hast du viele Opfer auf dich genommen, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht warten noch viele Opfer auf dich, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht musstest du Gehorsamsschritte gehen, die dir unendlich schwer gefallen sind. Es heißt nicht nur, dass Böses bestraft wird, sondern Gutes wird belohnt. Im Neuen Testament gibt es etliche Verheißungen, die vom Lohn in der Ewigkeit reden. Und das überlesen wir so schnell, das kommt uns so weltlich vor. Aber Lohn zieht sich durchs Neue Testament hindurch. Gott möchte uns belohnen, Gott möchte dich belohnen. John Eldridge schreibt in dem Buch Alles neu ein Kapitel darüber, wie es sein wird, wenn alle Geschichten richtig erzählt werden. Geschichten, wo du missverstanden wurdest, Geschichten, wo du angeklagt wurdest, Geschichten, wo du verleumdet wurdest, die werden in der Ewigkeit richtig erzählt. Du wirst als gerechtfertigt dastehen, wenn du Jesus nachfolgst, weil er selber dich rechtfertigt, weil er für dich einsteht. Eine neue Hoffnung hier und jetzt. Bei Leiden, bei Ungerechtigkeit und, damit möchte ich schließen, beim Warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 9, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Im Neuen Testament wird davon geredet, dass wir aufgefordert werden, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, auszukaufen. Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die Jesus gefolgt sind, haben daraus, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist und dass wir noch auf seine Wiederkunft warten, nicht geschlossen, dass wir passiv warten, dass wir uns einfach hinsetzen mit verschränkten Armen und mal gucken, wann Jesus wiederkommt, sondern haben eine ganz große Motivation daraus genommen, diese Zeit, die uns noch bleibt, zu nutzen. Unter anderem, um möglichst vielen Menschen um uns herum davon zu erzählen, wie Jesus ist, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen, in Tat und im Wort, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Jesus kennenlernen und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Von daher möchte uns diese Himmelsperspektive, dieses himmelwärts Gucken, nie davon abhalten, dass wir uns auf dieser Erde, in diesem Leben einsetzen für Jesus, sondern eher motivieren, dass wir anderen Menschen die Liebe Gottes weitergeben und ihnen diese hoffnungsvolle Perspektive weitergeben. Wie hoffnungslos sind viele Menschen um uns herum, wie hoffnungslos sind wir oft selbst. Gott möchte Hoffnung in unser Leben hineingeben, im Hier und im Jetzt. Eine Hoffnung, die nicht mit dem Tod beendet wird, sondern eine Hoffnung, die den Tod überdauert. Alles neu. Wir bekommen einen neuen Körper. Wir werden auf einer neuen Erde in direkter Gemeinschaft mit Gott leben. Und wir bekommen eine neue Hoffnung für das Hier und Jetzt, wenn wir leiden müssen, wenn wir Ungerechtigkeit erleben und wenn wir warten. Denn es ist kein passives Warten, sondern wir dürfen in Aktion sein mit Gott, dort mitwirken, wo er wirkt. Ich möchte gerne zum Ende ein Gebet sprechen und bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass du das, was uns von Gott trennt, auf dich genommen hast. Danke, dass du auferstanden bist und lebst und dass du uns zugesprochen hast, so wie du lebst, werden auch wir leben. Danke für das Vorbild, das du uns gegeben hast, dass wir uns eine Vorstellung davon machen können, wie unser Körper sein wird. Danke für die innige Gemeinschaft, die du damals schon auf dieser Erde mit Gott, dem Vater, gelebt hast und jetzt noch viel inniger lebst. Und wir dürfen eines Tages dich sehen, so wie du bist. Danke für diese Perspektive. Herr, und gib uns Mut, die Schritte zu gehen, die du uns hier auf dieser Erde zeigst, um anderen Menschen von dir zu erzählen, um deine Liebe ganz praktisch in Worten und in Taten weiterzugeben. Hilf du uns von dieser Perspektive, dass eine ganze Ewigkeit mit dir vor uns liegt. Eine Ewigkeit, die nicht langweilig wird, sondern wo alles neu ist, wo du etwas ganz Herrliches für uns vorbereitet hast, was wir uns an vielen Stellen nicht vorstellen würden, wo wir uns wünschen würden, du hättest uns mehr Fragen beantwortet. Hilf uns, eine Freude zu verspüren darüber, was du alles für uns vorbereitet hast und von dieser Freude her in diesem Leben bestimmt zu werden. Amen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.